Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehrer eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in ihre Welt der Lehre einladen, über ihre Motivation und auch Herausforderungen berichten. Dann darf ich heute Jakob Haden bei uns im Studio begrüßen vom Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie, der an der TU Graz auch im Bereich Bauingenieurwissenschaften unterrichtet. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich auf ein Gespräch mit dir und darf dich wie alle anderen darum bitten, dass du dich kurz vorstellst. Also, wo kommst du her? Wie ist deine Ausbildung? Wie bist du an die TU Graz gekommen und was bewegt dich so?
Also, herkommen tue ich aus der Weststeiermark. Ich bin aus Breding in der Weststeiermark, wohne aber schon sehr lange in Graz, also mehr als 20 Jahre. Habe hier in Graz auch an der HTL Bauingenieurwesen gelernt. Habe dann danach beschlossen, doch ein Diplomstudium zu machen im Bereich Bauingenieurwissenschaften. Habe dann Bachelor- und Masterstudium gemacht. Und ja, später war ich dann eine ganze Zeit lang in der Privatwirtschaft unterwegs und habe dann irgendwann aufgrund der Erkenntnisse, die ich dort gefasst habe, dann beschlossen, sie an die Uni zurückzukehren und ein Doktoratstudium zu beginnen.
Darf ich gleich einhaken? Du hast da HTL Matura gemacht und dann eigentlich im gleichen Fachbereich weiter studiert, dich weitergebildet. Ja. Hast du einen starken Unterschied gemerkt zwischen dir und AHS-Absolventinnen zum Beispiel?
Ja, vor allem am Beginn vom Studium. Natürlich, die HTL ist eine fachspezifische Ausbildung. Da hat man so Sachen wie Baustatik schon mal gehört. Ein paar Teile der Mathematik und Physik sind durchaus schon anders unterrichtet worden. Und es war gerade in den ersten 2, 3 Semestern, war es in manchen Teilen leichter. Aber dann war es schon zum Lernen und dann ist der Unterschied eigentlich marginal geworden. Also die HTL ist für den Einstieg gut, allerdings ja.
Und dann setze ich noch einmal beim Studienanfang an, was gerade passt. Mathematik, war das ein großes Thema für dich?
Ja, das ist für alle Ingenieurwissenschaften ein großes Thema. Vor allem, weil es da natürlich in die Bereiche, ich sage mal unter Anführungszeichen, höherer Mathematik geht, deutlich über den Matura-Stoff hinaus. Teil ist Wiederholung, aber der größte Teil liegt ganz dann schon in den komplexeren Bereichen der Mathematik. Und das ist eigentlich für alle schwierig. Und man hat auch gleich einmal 3 Mathematikvorlesungen so in den ersten 3 Semestern und ja, der Studienbeginn ist geprägt von Mathematik, sagen wir das einmal so.
Weil es eine Grundlage ist
eine wichtige Grundlage auch noch für alle weiteren, vor allem für die Mechanik nachher, die gerade wir in den Ingenieurwissenschaften sehr stark brauchen.
Und mittlerweile gibt es ja unterschiedliche Unterstützungsangebote für Studienanfängerinnen. MatheFit, MatheNull, einen MatheMOOC, den man vorher machen kann, hat es das bei dir auch schon gegeben?
Na, zu meiner Zeit hat es nur Mathematik 0 gegeben. Das war aber nur verpflichtend für jene, die aus einer Mittelschule gekommen sind, die jetzt weniger Mathematik oder darstellende Geometrie gehabt haben. Mhm. Also alle, die aus dem Realgymnasium gekommen sind, haben kein Problem gehabt mit den Ingenieurwissenschaften. Allerdings war speziellere Fachrichtungen in der Mittelschule, haben dann teilweise das verpflichtend machen müssen. Also zum Beispiel darstellende Geometrie 0 ist so ein Thema für Leute, die zum Beispiel aus dem Informatikburg gekommen sind. Aber das waren eigentlich nur wenige, die das eigentlich betroffen hat. Und ein breites Unterstützungsangebot hat es zum damaligen Zeitpunkt gar nicht gegeben. Oder irgendwas, was online zugänglich gewesen wäre, wie ein MOOC zum Beispiel.
Und was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt zum Studieren anfangen, wenn es um diese Mathematik-Thematik geht?
Was mir seinerzeit stark geholfen hat, das waren Lerngruppen eigentlich. Also das war ein wichtiges Thema. Ich finde die Online-Angebote auch ganz gut. Da kann man selbst noch ein bisschen trainieren, sagen wir das einmal so. Details nachschärfen. Allerdings für mich im Studium hat die Hauptlernphase, der Selbstlernphase eigentlich dann wirklich in Lerngruppen stattgefunden, wo wir uns mit den Studienkollegen dann einfach zusammengesetzt haben, meistens gleich nach der Vorlesung oder nach der Übung meistens und haben uns dann einfach die Sachen nochmal gemeinsam angeschaut oder vor Abgaben nochmal zusammengesetzt, ist gemeinsam nochmal durchgegangen, gemeinsam für Prüfungen gelernt. Das hat es am meisten gebracht, das war komplett selbst organisiert. Und vielleicht kann man da in Zukunft auch irgendwas machen, dass man solche Lerngruppen fördert.
So was gibt's.
Okay, ja. Sehr schön.
Gibt's auch schon für, insbesondere für Lehrveranstaltungen zu Beginn des Studiums, die sehr, sehr herausfordernd sind. Gibt's organisierte Lerngruppen, wo eben zusätzliche Stumas, also studentische Mitarbeiterinnen, auch dabei sind und unterstützen und helfen. Und das ist organisiert in bestimmten Bereichen, gibt's auch. Das ist ein ganz großes Thema, diese Lerngruppen. Ja. dann gehen wir weiter zum Thema deine Lehre. Was für einen Bereich unterrichtest denn du? Was machst du?
Selbstverständlich, ich habe zwei Lehrveranstaltungen, beide liegen im Bereich natürlich der Bauingenieurwissenschaften, allerdings nicht in den Kernthemen der Bauingenieurwissenschaften. Die eine Lehrveranstaltung ist im Wintersemester, die VU Konstruktionswerkstoffe, die gerade jetzt zu Ende geht. Da geht es vorrangig um modernere Baustoffe wie Textilbeton, Faserbeton, aber auch um Wärmebehandlung von Stählen, also alles, was so über die Grundlagen deutlich hinausführt, wo man dann so sich ein paar Details nochmal genauer anschaut. Und die andere Lehrveranstaltung im Sommersemester, das ist Anwendung ZFB und Monitoringverfahren. Da beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit zerstörungsfreien Prüfen von Baumaterialien und auch Monitoringverfahren. Ja, das ist auch nicht unbedingt ein Kernthema. Natürlich gibt es Anwendungen für zerstörungsfreie Prüfverfahren in der Bautechnik schon seit langem. Das ist nicht unbedingt so neu. Allerdings, dass in dessen der Lehre stattfindet, das ist relativ neu und hat mit den üblichen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen, die man sonst so besucht, relativ wenig zu tun. Also es ist auch für die Studierenden immer so ein bisschen so ein Überraschungsthema, der Inhalt. Also,
und warum sind diese Inhalte wichtig?
Ich sage mal so, bei den Konstruktionswerkstoffen, es geht immer mehr in die Richtung, dass gerade Architekten modernere Baustoffe gern einsetzen, vor allem im Fassadenbau oder für irgendwelche Sichtkonstruktionen, die nicht unbedingt die große Tragfunktion haben. Ja, da kommt da immer mehr Textil- und Faserbeton zum Einsatz, vor allem, weil sie damit auch sehr gekrümmte Flächen und ja komplizierte Formen gut darstellen lassen. Bei den zerstörungsfreien Prüfverfahren ist tatsächlich, dass die Verfahren einfach relativ schnell einfach laufen und man keine Spuren hinterlässt. Der Name zerstörungsfrei ist da Methode, nicht? Und damit, ja, kann man schnell zu einem vorläufigen Ergebnis einmal kommen und dann relativ rasch auch in situ auf der Baustelle eine Beurteilung über den Zustand oder die Eigenschaften von einem Bauteil abgeben.
Kannst du da aus deiner Erfahrung im Bereich der Privatwirtschaft vieles mit einbringen?
Ich sage mal so, ich habe als Konstrukteur gearbeitet und Baukonstruktionen entworfen. Und natürlich kennt man dann diesen gesamten Projektablauf von der Entstehung bis zur Fertigstellung. Und diese 10.000 kleinen Details und Problemchen und großen Probleme, die da immer auftreten, helfen einem schon, um die Studierenden darauf aufmerksam zu machen, was ist wirklich wichtig, was musst du nach dem Studium definitiv können, was wirst du auf der Baustelle im Büro beim Konstruieren, beim Überwachen einer Baustelle entscheiden müssen. Und welche Kompetenz erfordert es und auf was musst du aufpassen? Und was kannst du vielleicht einmal eher links liegen lassen, dass man wirklich so die wichtigen Punkte herausarbeitet, wo man wirklich Augenmerk drauf haben muss, weil da unten sehr viel schief gehen kann.
Also im Grunde sind es eher praxisnahe Lehrveranstaltungen, ja, in höheren Semestern.
Ja, definitiv. Hm. Das sind beide im Masterstudium angesiedelt.
Was macht denn besonders viel Freude am Unterrichten? Weil du machst das ja gern, ne?
Ja, selbstverständlich. Nein, ich brenne für die Lehre. Das ist wirklich eins von meinen, sagen wir mal so, emotionalen Kernthemen, sagen wir das mal so. Was macht mir besonders viel Freude? Die schönen Momente sind für mich immer dann, wenn ich eine Lehrveranstaltung gut vorbereitet habe, in der Lehrveranstaltung stehe, eine Laborübung, eine Übung im Hörsaal, wie auch immer, ja. Und wenn ich dann merke, dass das nicht nur mehr ein Vortrag ist und ein Vorzeigen ist, sondern die Rückmeldung von den Studierenden kommt, wo dann auf einmal interessante Fragen gestellt werden, ja, wo dann eine Diskussion aufkommt. Ich versuche das von meiner Lehrmethodik her, vom didaktischen Ansatz immer so zu machen, dass ich in den Dialog komme, dass dieses dialogische Unterrichtsgespräch stattfinden kann, aber da muss auch die andere Seite, also die Studierenden wohl auch mitmachen, nicht? Und das gelingt nicht immer gleich gut. Ich sage mal so, ich versuche möglichst so diesen hierarchischen Unterschied zwischen Lehrenden und Studierenden so weit wie möglich abzubauen. Damit ist eine relativ brauchbare Grundlage geschaffen, damit das überhaupt möglich ist. Und das funktioniert dann weitgehend gut. Also ich bin eigentlich relativ glücklich damit. Und ja, das sind für mich die richtig schönen Momente in der Lehre, wo ich dann sage, deswegen bin ich da.
Magst du uns vielleicht irgendwie eine Methode erklären, wie du zu diesem Dialog mit den Studierenden kommst? Gibt es irgendwas Spezielles, was du anwendest? Oder?
Das ist eigentlich gar nicht einmal so speziell. Natürlich, ich erkläre das ein kurzes Konzept für so eine Übungseinheit, für eine Stunde. Am Anfang, ja, Themenmotivation, dann kommt meistens ein kurzer Input, wo ich erkläre, um was geht's, wo die wichtigen Inhalte mal alle vorkommen. Ja. Und dann kommt schon die erste Wiederholungsphase, wo auch die Diskussion stattfindet. Und da Also lege ich mir dann ein paar Beispiele zurecht, die, wo ich dann manchmal Behauptungen aufstehe, die nicht stimmen können. Ja. Einfach nur, damit die Leute mal nachdenken anfangen. Und einfach nochmal die wichtigen Punkte der vorher erzählten Inhalte einfach nochmal aufgreife, eine Skizze an die Tafel werfe und sage, bitte, und jetzt macht ihr das fertig. Ich habe keine Ahnung, was da hinkommen soll und ihr erklärt mir jetzt, was ich tun soll. Ja. Ich habe gehört das. Und wie mache ich das jetzt? Und dann lasse ich mir das eigentlich so von den Studierenden erklären, greife natürlich dann ein, wenn irgendwas mal ganz schief
ganz
geht,
daneben
ganz
ist.
Daneben ist, ja, ja. Und erkläre das noch einmal. Ja. Aber das ist so die Methode, dass ich mir das von den Studierenden eigentlich dann nochmal erklären lasse. Damit kommt dieses dialogische Unterrichtsgespräch eigentlich ganz gut in Gang meistens. Und dann, wenn es einmal begonnen hat, dann läuft es sowieso von selbst weiter. Also dann ist dann meistens die Stunden zu kurz.
Du hast im letzten Jahr bei der Lehrkonferenz der TU Graz Verliebt in die Lehre die Methode des Gruppenpuzzles auch vorgestellt. Da würde ich dich bitten, dass du uns das auch einmal erklärst. Das war relativ interessant und würde gerne hier wiederholen.
Okay, die Gruppenpuzzle-Methode, auf Englisch Jigsaw Puzzle Method, ist für mich motiviert worden durch einen Workshop von der Steirischen Hochschulkonferenz. Da habe ich das erste Mal das Thema irgendwo mal gehört und gedacht, bah, das wird doch echt gut passen, das hat sowas, so Übungscharakter. Um was geht's in der Gruppenpuzzle-Methode? Man nimmt ein Thema, das durchaus ein bisschen größer sein kann, und zerlegt es in einzelne Teilthemen. Dann nimmt man Übungsgruppen, teilt es ein, Studierende können es auch selbst einteilen, und teilt jeder dieser einzelnen Gruppen ein Teilthema zu. Danach bereiten die Studierenden eine kurze Präsentation vor. Das können jetzt ein paar PowerPoint-Slides sein, das kann ein Poster sein, das können auch nur ein paar Handskizzen sein, wenn es ganz schnell in der Unterrichtseinheit stattfindet und nicht über mehrere geht. Ja. Sie erarbeiten sich dieses Thema selbst und bereiten sie darauf vor und unter Umständen auch ein paar Materialien. Dann geht es in die nächste Phase, wo die Gruppen dann durcheinander gemischt werden. Also es kommt zu einer neuen Gruppenaufteilung und die Experten, die sich vorher mit dem einen Teil, den wir beschäftigt haben, müssen das jetzt den anderen neuen Gruppenmitgliedern erklären. Ja, das sind die sogenannten Expertenteams dann. Und so kommt es zu einer Durchmischung der einzelnen Teilthemen in der Gruppe und die Studierenden müssen das wirklich proaktiv machen. Also da kann keiner herumsitzen und nichts tun und warten, bis er Beurteilung kriegt, sondern das ist eine Gruppenarbeit, wo jeder wirklich was tun muss. Ja, Trittbrettfahrer sind da nicht. Nach diesen Expertenteams kehren die wieder in ihre Stammteams zurück. Jetzt hat natürlich dieses Stammteam, das zuerst nur ein Thema gehabt hat, natürlich jetzt lauter Mitglieder, die auch von einem anderen Thema was gehört haben. Und die gingen jetzt gemeinsam nochmal alle auch diese anderen Themen alle durch. Die Materialien, Unterlagen stehen allen zur Verfügung die ganze Zeit. Und sie können anhand der Materialien ihren Kollegen dann in den Stammteams nochmal erklären, wiederholen. Und dann kommt es zur Abschlussphase, wo dann die Lehrperson wieder dabei ist. Das ist die längste Zeit eigentlich nie da, ja. Nicht, weil sie faul ist, sondern einfach nur, weil sie nicht notwendig ist, sondern maximal unterstützt. Na, zum Schluss kommt die Lehrperson nochmal dazu und dann wiederholt man nochmal alles. Wenn was nicht stimmt, dann kann man es dann nochmal richtig stellen, nochmal erklären. Wenn was nicht verstanden wurde, kann man es nochmal wiederholen und nochmal im Detail auseinandernehmen. Also da ist dann die Aufgabe von der Lehrperson, das alles in die richtige Richtung zu bringen und zusammenzufassen. Und damit hat man in Summe eine Gruppenarbeit, die ja meistens ja ein bisschen bekrittelt wird, da tun ja Einzelne wieder nichts und hin und her, diese ganzen Probleme, die es da ständig gibt. Nein, in dieser Lehrmethode ist das eigentlich nicht möglich. Möglich vielleicht in der Vorbereitungsphase noch irgendwo, aber spätestens beim Präsentieren geht es drunter und drüber. Tatsächlich nämlich, wenn die Studierenden nämlich erst einmal angefangen haben, wenn sie mal die Materialien alle haben und es in die Expertenteams geht, sind die meistens mit Feuer bei der Sache und man glaubt gar nicht, was da alles entsteht. Also da kommen dann auch Fragen, die man sich nie erwartet hätte und die sind extrem aktiv. Und ohne das, dass man irgendwen dazu nötigt, die machen das aus sich selbst heraus. Ich habe das schon mehrfach gemacht und die Erfahrung ist jedes Mal die gleiche.
Das klingt gut. Ich wollte nämlich eh fragen, wie die Studierenden
das aufnehmen. Das ist auch so einer dieser freudvollen Momente der Lehre, wenn man merkt, man hat eine Lehrmethode gut vorbereitet, man macht es und die Studierenden sind dabei und dementsprechend gut ist das Ergebnis. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei nachfolgenden Prüfungen genau diese Themen, die so behandelt wurden, besonders gut gekonnt werden von den Studierenden. Also das bringt auch was. Das ist nicht nur eine schöne Fancy-Methode, ja, mit der man den Unterricht ein bisschen auflockert, sondern das ist auch in den Ergebnissen ablesbar.
Würdest du sagen, das ist für sehr große Gruppen auch geeignet, oder?
muss man sich überlegen, ich habe jetzt natürlich immer noch kleinere Lehrveranstaltungen gehabt, also so bis 30 Personen, da haut das ganz gut hin, ja. Das Problem bei der Methode ist, man muss in einzelne Themen aufteilen, ja. Und die Gruppengrößen sollten nicht mehr als 5 bis 6 Leute haben. Das heißt, wenn ich kriege einfach so viel mehr Teilthemen zusammen, ja. Wenn ich groß, wenn ich viele Gruppen dann habe im Endeffekt, was dazu führt, dass das unüberschaubar wird, nicht? Also das auch für die Studierenden, die Stoffmenge wird einfach zu groß, dass man das so behandeln kann. Das müsste man dann vielleicht, ja, anders aufteilen. Oder in dem Fall, ich würde sagen, sie ist wirklich, die Methode eignet sich wirklich besonders gut bis zu 30 Personen. Darüber hinaus sollte man sich tatsächlich andere Lehrmethoden überlegen.
Wo kriegst du deine Lehrmethoden her?
Von den Teaching Experts der Teaching Academy, aus der Steirischen Hochschulkonferenz, aus den Workshops, an denen ich regelmäßig teilnehme, die von der Uni Graz, vom ZLK, die haben auch wunderbare Sachen.
Zentrum für Lehrkompetenz.
Zentrum für Lehrkompetenz, genau. Na, da greife ich meistens so Ideen auf, ja, und dann versuche ich das auf meine Lehre umzulegen und zu schauen, ist es brauchbar, kann ich das so überhaupt einbauen, bringt das was und ja, und dann schaue ich, ob das Themen angepasst und auch für das Format der Lehrveranstaltung angepasst und funktioniert und dann bereitet es vor und macht es.
Du hast auch die Teaching Academy und die Teaching Experts erwähnt. Was bringt dir das? Du bist ja dort auch sehr aktiv. Hast alles schon fertig, oder?
Ja.
Was hat dir das gebracht?
Zum einen Anerkennung. Also das finde ich schon mal ganz gut, war für mich ganz wichtig, auch für mich ist auch ganz wichtig, dass man sowas wie abgeschlossene Leistungen hat, ja. Also so, nicht irgendwas so halb fertig oder man sagt, echt, da gäb's noch was, ja, das, nein, aber das steht nicht im Vordergrund. Das, was dann dieser Abschluss dieser 3 Module gebracht hat, war im Endeffekt, dass man in einer Community aufgenommen ist, ja, wo man auf einer ganz anderen Ebene mit anderen Lehrenden diskutieren kann. Da weiß man nämlich, jeder hat das didaktische Fachwissen. Und man braucht sich nicht über irgendwelche, sagen wir so, unbedeutenden Details unterhalten, ja, sondern jeder kennt die Probleme, er hat, weil jeder in der Lage ist, ja, ein Problem zu erkennen und konkrete Maßnahmen zu setzen, um das zu ändern, ja. Und die Diskussionen, die daraus, aus den regelmäßigen Treffen da entstehen, das sind einfach ein Wahnsinn, ja. Also das bringt mir persönlich sehr viel, weil vor allem, weil da ein sehr großer Erfahrungsschatz auch vorhanden ist bei den anderen Lehrenden, die sich da wirklich engagieren. Und weil man da einfach also unglaublich viel lernen kann und aus jeder einzelnen Diskussion.
Und du hast ein Stichwort gesagt, das sind verschiedene Lehrende dort. Das sind ja auch nicht nur Bauingenieure jetzt, die in dieser Community sind, Informatiker, Architekten, ja, Architektinnen.
Genau das macht das so wertvoll. Weil man nämlich merkt, dass die Probleme unabhängig von der Fachrichtung mehr oder weniger die gleichen sind, ja. Probleme auftreten oft bei großen Lehrveranstaltungen, bei kleinen Lehrveranstaltungen, ja. Dass das eigentlich die Kriterien sind und nicht dass die Fachrichtung, ja.
Probleme, welche Probleme zum Beispiel? Magst du uns da was nennen? Also Probleme sagt ja, dass da irgendwie was gelöst werden muss und dass man da Herausforderungen hat.
Was in der Lehre ein echter Bringer ist, ist, wenn der Lehrende möglichst nahe mit den Studierenden zusammenarbeiten kann, ja. Das ist bei kleinen Lehrveranstaltungen super möglich. Da hat man nämlich auch noch die Zeit, dass man sich mit einzelnen Studierenden unterhalten kann. In einer Lehrveranstaltung, wo 700 Leute drinnen sitzen, tut mir leid, geht das gar nicht mehr nicht. Also da noch Methoden zu finden, um ein Feedback von den Studierenden zu kriegen, um auch die Stimmung irgendwo aufzunehmen, ist ja nicht unwichtig, ja. Ist nicht unkompliziert. Möglichkeiten gibt's da, indem man so regelmäßig Meinungsumfragen auch macht. Feedbacker ist da eine große Hilfe auch, dass man immer wieder mal nicht nur quasi fachliche Themen abfragt bei solchen formativen Assessments, sondern durchaus auch die Stimmung mit abfragt. Wie geht's mir in der Lehrveranstaltung? Ich habe das Gefühl, dass und auch die Studierenden einschätzen lässt, wo sie selbst in der Lehrveranstaltung stehen von ihrer Leistung. Ob sie eigentlich am Ende der Lehrveranstaltung eigentlich schon durch sind und sagen, ja, eigentlich kann ich zur Prüfung antreten. Oder ob sie sagen, eigentlich habe ich da noch nicht viel verstanden und die Lehrveranstaltung ist eigentlich schon vorbei und jetzt muss ich zur Prüfung. Also da muss man dann schauen und ein bisschen jonglieren und die Tools korrekt auswählen, die man noch verwenden kann. Aber wie gesagt, studierendenzentrierte Lehre läuft eben nur mit einer extrem starken Kommunikation mit der Lehrperson, sonst ist die nicht möglich. Ja. Auch aktivierende Lehre geht nicht anders als so. Und da muss man dann eben bei großen Lehrveranstaltungen andere Methoden finden, um das zu erreichen. Und gegebenenfalls bei großen Lehrveranstaltungen haben wir auch meistens dann Tutoren zugeordnet. Und dass man dann dementsprechend auch Arbeitsaufträge an die verteilt, dass da ein Kontakt wenigstens mit kleineren Gruppen auch dieser großen Lehrveranstaltung zustande kommt und dass die Lehrperson dann über die Tutoren dann was machen kann.
Gibt es ein Aha-Erlebnis aus deiner Lehre? Oder vielleicht gibt es viele Aha-Erlebnisse, wo du da gestanden bist und dir gedacht hast, meine Güte.
Ja, einmal, was so der richtige Knaller.
Also ein richtiges Aha-Erlebnis.
Ja, das ist so richtig. Das war nämlich relativ am Anfang von meiner Lehre, mitten in der quasi im Corona-Lockdown. Also eine harte Zeit für alle. Und ich habe die Laborübungen zum Glück noch abhalten dürfen mit allen Sicherheitsmaßnahmen, aber Laborübungen sind auch so wichtig eingestuft worden, dass die Abhaltung in Präsenz möglich war. Das war super für mich, weil ich dann doch mit den Studierenden in Kontakt war und gerade in dieser schwierigen Zeit einiges mehr möglich war, als das für andere Lehrende gegangen ist. Ja. Na, auf jeden Fall habe ich da auch, das war eh das Gruppenbastel, ja, habe ich das Gruppenbastel das erste Mal durchgeführt, ja, und habe den Studierenden natürlich erklärt, wie läuft das ab, ja, wie ist mein didaktisches Konzept dahinter, also so in Grundzügen, ja, erklärt. Zwei Tage später steht der Studierende bei mir im Büro und erklärt mir, was ihm das gebracht hat, ohne gefragt worden zu sein, ja. Der hat gesagt, ja, er war gerade in der Gegend, er schaut bei mir vorbei, und hat sich ja vorher nicht gemeldet, ist einfach ad hoc vorbeigekommen, ja, und hat mir eine halbe Stunde lang erklärt, also mir mein didaktisches Konzept erklärt und was ihm das bringt.
Ja.
Und der hat mir wirklich mein didaktisches Konzept, das ich eigentlich nur in gröbsten Grundzügen dargestellt habe, ja, haarklein erklärt und welches dieser einzelnen Details ihm was gebracht hat.
War da was Neues für dich dabei?
Na, also grundsätzlich nicht, weil das war, sagen wir mal so, ich bereite nichts vor, ohne eine gewisse Erwartungshaltung zu haben, ja. Natürlich, nur, dass das in dem Umfang, das hat für mich war neu, dass das in dem Umfang so funktioniert, ja. Und wenn es auch nur für die eine Person jetzt einmal war, von der ich die Rückmeldung habe, ja. Aber das war unglaublich, wie stark einzelne kleine Details und Schritte in einem didaktischen Konzept, welche Auswirkungen die haben können. Und da ist mir definitiv bewusst worden, bitte sei sorgfältig bei der Vorbereitung von deinen Lehrveranstaltungen. Alles, was du da vorne tust, hat eine Auswirkung. Und das ist nicht so, dass die Studierenden da drinnen sitzen und sie berieseln lassen und warten, bis halt irgendwann eine Beurteilung daherkommt, ja. Sondern die sehen das durchaus kritisch und die wollen definitiv wissen, was kann ich aus der Lehrveranstaltung mitnehmen, was ist mein Benefit. Also das wollen die wissen, das beurteilen die auch. Und das ist mir dort definitiv klar geworden. Also das ist nicht nur ein nettes Konzept ist, das man mal einem Kollegen sagen kann und schön, ich hab's gemacht, ja, sondern dass das definitiv bei den Studierenden ankommt und dass es denen auch was bringt. Das war entscheidend für mich.
Und darum setzt das ja wohl auch immer wieder ein.
Ja, na und das zum Glück am Anfang von meiner Lehrkarriere, sagen wir das einmal so. Also das war für mich dann die Motivation, das wirklich sauber und gescheit zu machen und das definitiv dran zu bleiben.
Was ist denn eine Herausforderung in der Lehre für dich, wo du sagst, puh, das ist schon anstrengend, das ist irgendwie herausfordernd, das ist hart, da muss man manchmal auch ein bisschen durchbeißen?
Für mich der härteste Teil ist immer die Beurteilung. Ganz ehrlich. Weil ich da meistens dann das macht man nämlich alleine. Die Studierenden haben alles abgegeben, alles soweit fertig, ja, und jetzt geht's an die Beurteilung. Alle Kriterien und alles war vorher festgelegt und den Studierenden kommuniziert, ja. Aber letztlich sitzt du als Lehrender allein da, ja, mit diesen ganzen Arbeiten und von Selbstzweifel zernagt, sage ich nur, ja. In meinem Fall, ja, möchtest jeden natürlich so gut wie möglich beurteilen und vor allem so vollständig, ja. Also, und jetzt nicht irgendwo was übergehen und wirklich Leistungen auch wertschätzen. Für mich ist eine Beurteilung eine Wertschätzung einer Leistung, eben durch Punkte, durch Noten, ja. Aber was das Schlimmste, was für mich dabei ist, dass ich kaum die Möglichkeit finde, in diesem strengen Notensystem, ja, meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Die einzige Möglichkeit, die ich für mich gefunden habe, ist, dass ich Arbeiten, die ich abgegeben bekomme, korrigiere und Anmerkungen dazu schreibe und nicht nur schreibe, das war falsch, sondern auch immer alles begründe. Das sehe ich nicht so. Ich bin nicht anderer Meinung oder das ist im Lehrbuch so und so dargestellt. Das ist in meinen Folien anders drinnen, ja. Begründe und auch sag, entschuldige, aber das, was du da behauptest, bricht ein physikalisches Gesetz. Also schon auch so, dass es, ja, also ich möchte mich da nicht quasi aus der Affäre ziehen, nein, sondern einfach sagen, bitte passt auf die Sachen, ja, hinweisen drauf, ja. Und wenn etwas gut gemacht wurde, dann schreibe das auch hin, dass das eine tolle Leistung war. Oder dass das weit über meiner Erwartungshaltung liegt, ja. oder dass das wirklich sehr schön recherchiert und ausgearbeitet ist oder sehr schön zusammengefasst, ja, sehr übersichtlich gemacht oder formal einfach schöne Grafiken dargestellt, die einfach leicht zu lesen sind. Ja. Das ist dann für mich die einzige Möglichkeit zum Ausdruck zu bringen, um den Studierenden zu zeigen, das, was du gemacht hast, ist nicht nur einfach für irgendeine Noten gut, sondern das ist deine persönliche Leistung, die von mir wertgeschätzt wird und du kriegst von mir ein brauchbares Feedback zurück. Und du hast auch nochmal die Möglichkeit, ja, mit der Korrektur das nochmal abzugeben bei mir. Das biete ich immer an. Für mich ist Lehre ein iterativer Prozess. Und beim ersten Mal habe ich auch noch nie irgendwas gescheit richtig gemacht. Ja. Das hat es zwei- und dreimal gebraucht. Ja. Das ist in der Lehre so, das ist ein mühseliger Aspekt, aber so lernen wir. Das ist so, das zur Kenntnis zu nehmen. Und ich biete den Studierenden immer die Möglichkeit an, das zu korrigieren. Dann arbeite ich das nochmal ein und dann gibt es auch nochmal eine andere Beurteilung. Also ich mache auch die Erfahrung, die zerstörungsfreien Prüferfahren finden im Sommersemester statt. Das sind meistens wirklich nur ein kleines Grüppchen. Aber dieses kleine Grüppchen meldet sich im Wintersemester bei der VU Konstruktionswerkstoffe meistens geschlossen gleich wieder an. Also die Namen vom Sommersemester tauchen dann regelmäßig im Wintersemester wieder auf bei mir. Die Leute sagen, nein, das hat man was gebraucht. Der Lehrer, der taugt mir, da gehe ich wieder hin, ja.
Prüfungsmethoden ist ein anderes, sehr, sehr großes Thema in der Lehre. Was ist dir da wichtig? Welche Methoden wendest du an? Was würdest du empfehlen? Wo hast du für dich am meisten auch mitgenommen, um dich da weiterzuentwickeln?
Zum einen, also ich habe zwei verschiedene Lehrveranstaltungsformate. Das eine ist eine Übung und das andere ist eine VU, wo ich den Übungsteil im Wesentlichen mache und einen kleineren Teil des Vorlesungsteils. Beide sind mit immanentem Prüfungscharakter. Das heißt, es ist fortlaufend zu prüfen. Das heißt, ich kann mir eigentlich aussuchen, wie ich die Beurteilung der einzelnen Teilleistungen gestalte. Da mache ich das so, dass ein Teil in Gruppenarbeit aber zu leisten ist und ein anderer Teil in Einzelarbeiten. Und natürlich, was für mich auch wichtig ist, ich beurteile auch die Mitarbeit. Wie machen die Leute, gerade in den Laborübungen, ja, geht das gut? Schau ich mir an, wer macht wie viel und oder wie Leute, gut haben sich die Leute darauf vorbereitet, bevor es da hingehen. Ja. Das biete ich auch immer an. Und ja, also das ist so eine Mischung aus Mitarbeit, Einzelarbeit und Gruppenarbeit.
Sehr umfangreich auch.
Ja, nein, also bei mir... Die Studierenden kommen, da machen wir ein bisschen Verwirrung, weil es schon fast ein bisschen zu viel wird. Aber es ist damit nie fad und es ist immer sehr aufgelockert. Und die Studierenden beschweren sich dann eigentlich auch nicht wirklich bei mir und sagen, ja, es ist viel zum Tun, das sagen sie. Aber da, das sehe ich mir irgendwie spannend. Das passiert immer irgendwie was anderes, nicht? Es ist nie gleich. Also wenn du da eine Methode anwendest und die zirkt sich durch die ganze Lehrveranstaltung immer gleich durch, nicht? Das braucht sich ab. Damit schreckt man keinen Studierenden mehr, ja. Und wenn man Aufmerksamkeit haben möchte, und das ist quasi die zwingende Grundlage, damit überhaupt irgendwie Informationen und Fähigkeiten transportiert werden können, ja, dann brauche ich die Aufmerksamkeit. Dann muss man schauen, dass die Sache auch irgendwo spannend bleibt und abwechslungsreich bleibt. Das heißt, unterschiedliche Lehrmethoden und auch Prüfungsmethoden, Beurteilungsmethoden auszuwählen, ist wichtig. Und es sollte eine bunte Mischung sein zwischen Dingen, die leicht erreichbar sind und Sachen, die schwierig sind. Und auch der Umfang soll stark variieren. Ich bin drauf gekommen, je stärker was variiert, desto weniger wird das in irgendeiner Form als nervig oder sonst irgendwo wahrgenommen. Und die Studierenden bleiben gut dabei, auch wenn es viel Arbeit ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch die Rückmeldung von den Studierenden. Viel Arbeit, aber es war spannend. Also so grundsätzlich.
Ich meine, du bist ja sehr, sehr stark mit den Studierenden im Dialog. Aber nutzt du auch die LV-Evaluierung für diese Rückmeldungen oder weniger?
Die LV-Evaluierungen nutze ich weniger. Natürlich, ich schalte es immer frei und ich schaue es mir auch immer an, was da zurückgekommen ist. Ist durchaus ein wesentlicher Punkt, die Rückmeldungen, die ich da kriege, um die Vorbereitung fürs nächste Mal zu verbessern.
Insbesondere ist es anonym. Also ja. Es steht dir keiner gegenüber und sagt dir, du...
Aber ich mache auch so, was für mich viel direkter und schneller geht, das ist ein anonymes Feedback während der Lehrveranstaltung oder direkt an einer Lehrmethode angesetzt. Zum Beispiel Gruppenbastel, evaluiere ich danach, ja, frage die Leute. Das passiert zum einen direkt mündlich, zum anderen Teil ist es über Feedbacker. Da ist dann wirklich anonym nicht. Und da kennt man die Leute dann... quasi beurteilen, wie gut hat es ihnen gefallen und natürlich Inhalte auch. Es geht dann meistens so Hand in Hand, Inhalte plus, wie hat mir die Lehrmethode gefallen. Ich frage das immer ab, vor allem, weil man so Lehrmethoden verwendet, die man sonst nie von nirgendwo her kennt, dann ist es ganz gut, wenn man das Feedback von den Studierenden hat, dass man, ja, wie hat es funktioniert, muss ich was ändern. Und man hat ja selbst auch nicht die Riesenerfahrung, nicht? Man probiert es ja einmal aus, nicht? Und dann schaut man, wie es geht, nicht? Und wenn man Glück hat, funktioniert es von Anfang an. Aber auch die Sachen, die von Anfang an gut funktioniert haben, habe ich fortlaufend damit verbessert. Also Feedback bei mir auch immer fortlaufend und direkt. Mündliches Feedback hat für mich fast den größten Wert. Danach kommt natürlich oft Feedback oder andere Meinungsumfragen, die man eben dementsprechend auch im Teach Center schalten kann. Das sind so für mich die Eckpunkte. Die Lehrveranstaltungsevaluierung zum Schluss hat für mich schon fast zu viel Distanz zur Lehrveranstaltung. Das ist schon so weit hinten angesiedelt oder überhaupt mehr danach nicht. Und die Studierenden nehmen das auch nicht unbedingt immer so an, als die Rücklaufquote ist nicht unbedingt so riesig. Ich kriege sehr viel mehr Feedback während der Lehrveranstaltung.
Die Lehrveranstaltungsevaluierung grundsätzlich ist angedacht, dass man das nach 2/3 von der Lehrveranstaltung macht.
Nur das ist schon zum Beginn der Lehrveranstaltung eigentlich schon viel zu viel Distanz für mich. Oder wenn ich eine konkrete Lehrmethode evaluieren möchte, ja, wie ist euch mit dem einen Thema gegangen, ja, dann frage ich das nicht 2 Monate später ab, sondern sofort. Wo sich noch jeder dran erinnern kann.
Wo jeder noch weiß, was passiert ist.
Wo so einfach Details noch vorhanden sind. Nicht? Der Inhalt geht wohl hoffentlich länger mit.
Wäre vielleicht nicht
aber, nein, so aber schlecht. So, aber so oft so technische Details kann man sich dann oft weniger erinnern. Nicht? Hat sich das gut angefühlt oder weniger gut? Nicht? Das sind so emotionale Geschichten, Zugänge der Studierenden sind mir wichtig. Frage immer wieder danach.
Wir haben ja auch als TU Graz sind wir im Universitätenkonsortium Unite. Du bist da als Doktoratsstudierender sehr aktiv. Was bringt dir das? Warum machst du das?
Einer der Hauptaspekte ist sicher das Networking, dass man unglaublich viel Leute kennenlernt von anderen. Was mir auch viel gebracht hat, ist diese andere Kultur des Studierens und Lehrens an anderen Universitäten in anderen Ländern kennenzulernen. Hat natürlich auch oft mit Organisation, gesetzlichen Grundlagen und zu tun, ja. Aber es sind auch diese Gemeinsamkeiten, die uns da verbinden und die, ich sage mal so, nicht nur Probleme, sondern auch die schönen Dinge, ja, die uns eigentlich da alle verbinden. Das ist für mich Unite, ja, dass man einfach miteinander reden kann und gemeinsam an diesen Dingen arbeiten kann. Also ich finde diesen innereuropäischen Austausch extrem wichtig, weil das nicht nur die Universitäten, sondern auch diese Länder stärker miteinander verbindet. Nämlich auch oft Länder, die sonst vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben. Also für mich, ganz ehrlich, ist Wroclaw in Polen dann doch ein bisschen weit weg. Also auch, das ist für mich noch immer so ein bisschen Ostblock, so im Hinterkopf, nicht? Muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und wenn man dann das erste Mal überhaupt dort ist, ja.
Und sieht, dass es anders ist.
Und sieht, dass es komplett anders ist. Widersprüchlich zu jeglicher Erwartungshaltung, nicht? Und auch die Leute, also unglaublich. Also der Unite Dialog in Wroclaw war definitiv eines der freudvollsten Erlebnisse überhaupt in diesem ganzen Reigen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war begeistert.
Alle waren sie begeistert. Ja. Oder alle waren wir begeistert.
Meine, die haben sich auch wohl sehr bemüht. Also muss man ganz ehrlich sagen, sehr bemüht. Nein, und das sind einfach nur echt coole Leute.
Hast du dir für die Lehre schon was mitnehmen können? Was sagst du, das habe ich schon eingebaut?
Nein, in der Form noch nicht direkt. Ich habe zu Beginn, wo ich dabei war, habe ich bei der Unite Ed Teaching and Education Conference einen Beitrag selbst auch einbringen dürfen. Da habe ich mal einige Leute kennengelernt. Was ich mitgenommen habe aus dem, sind eben durch diese Bekanntschaften, die entstanden sind, uns die nachfolgenden Diskussionen, die dann auch immer wieder mal. Und für mich ist da der Austausch ganz wichtig. Teilweise auch so ein bisschen eine Bestätigung, welche Lehrmethoden besser, weniger gut gehen, Tipps und solche Sachen. Also das schon, ja.
Im Unite gibt es ja auch die Möglichkeit, Anschubfinanzierungen zu bekommen über diese sogenannten Seed Fund Ausschreibungen. Da gibt es unterschiedliche Tracks für Studierende, für Forschung und für Teaching and Learning. Ganz konkret. Du hast ja hier vor, einen Antrag einzureichen in dieser aktuellen Runde, beziehungsweise warst in der letzten Runde auch dabei. Worum geht's denn in dem Antrag?
In dem Antrag geht's um einen Blog für Lehrende, der dann auf einer Online-Plattform, also allen Lehrenden im Unite-Netzwerk zur Verfügung stehen soll. Da geht's darum, dass man so kurze Artikel schreibt zu Lehrmethoden, zu Erfahrungen, also einfach Erfahrungsberichte, Lehrmethoden darstellt, gemeinsame Projekte beginnen kann, einfach auch teilweise zu zeigen, was wurde schon gemacht, einfach einmal diese Unterlagen und Informationen auch zur Verfügung zu stellen, ja, damit nicht jeder wieder alles neu erfinden muss. Ja. We don't want to reinvent the wheel. Ja, also einmal Sichtbarkeit, einmal Informationsaustausch ab, um Lehrprojekte gemeinsam starten zu können, weil man sich dort kennenlernt. Also das ist nicht unwichtig und hat so ein bisschen für mich so ein bisschen so einen ähnlichen Charakter, unter Anführungszeichen, ja, wie die Delucation-Sammelmappe und die Beiträge dort. Also so in dem Stil ist das eigentlich angedacht, dass das laufen soll. Nur eben nicht in einer Printform, sondern wirklich in einer reinen, als Blog, in einer reinen Online-Form.
Und international.
Ja, und international, selbstverständlich, ja.
Welchen Tipp möchtest du Lehrenden mitgeben?
Das Wichtigste, ich breche es auf zwei wichtige Punkte herunter. Das eine, schaut, dass ihr diese unsägliche Hierarchie zwischen Lehrenden und Studierenden an Universitäten abbaut. Das mag jeder für sich selbst halten, wie er das machen mag, aber schaut, dass dieses Klassensystem möglichst wenig Einfluss auf die Lehre hat. Und zum anderen, redet mit euren Studierenden so oft, wie es nur irgendwie geht. Und lasst die Studierenden selbst machen und unterstützt sie dabei.
Was hast du die nächsten Wochen, Monate im Bereich Lehre noch so vor dir?
Ein wichtiger Punkt ist einmal, die laufende Lehrveranstaltung zu beurteilen. Das wird natürlich bis Semesterende dann erfolgt sein. Und dann, genau bis dorthin, findet aber, also eigentlich dann schon im Februar, findet die nächste Lehrkonferenz statt, Verliebt in die Lehre.
Am Valentinstag?
Am Valentinstag, genau. Wirklich sehr passend der Tag.
Aber tagsüber, also nicht am Abend,
ja.
Kann man alles noch vereinbaren.
Ja, ja, und ich habe dort wieder einen Beitrag eingereicht und der ist akzeptiert worden. Das heißt, ich werde auch dort wieder einen kurzen Vortrag halten.
Über was?
In dem Fall zum Thema projektbasierte Lehre. Da habe ich in der Vergangenheit schon mal einen Workshop mit einer Lehrperson aus Grenoble.
Mhm.
Das haben wir gemeinsam über die Teaching Academy organisiert. Da haben wir uns zu dem Thema unterhalten. Und ja, wie kann man quasi diesen Projektworkflow, der dann in der Privatwirtschaft, gerade in den Ingenieurwissenschaften so wichtig ist, ja, den eigentlich keiner kennt, bevor er nicht zum Arbeiten anfängt, wie kann man Teile davon oder ja, so die Grundzüge davon bereits in die Lehre integrieren, um die Studierenden besser auf die Industrie und ihr späteres Berufsleben vorzubereiten. Also ist jetzt kein Projektmanagement-Seminar, das machen andere, aber dass man die Methodik zum Teil übernimmt, ja, und die Begrifflichkeiten einführt und damit die Lehrinhalte unterstützt.
Und im Prinzip ist das auch wieder sehr praxisnahe von der Arbeit her. Was ich noch ergänzen möchte, Grenoble ist auch eine Universität aus dem UNITE-Konsortium.
Ja. Also das ist auch einer dieser Kontakte, die eben über UNITE überhaupt erst zustande gekommen sind. Also ja, tolle Sache.
Dann kommen wir zum Abschluss. Und ich darf dich noch bitten, den folgenden Satz aus deiner Sicht zu beenden. Lehre ist für mich
eine stetige Quelle freudvoller Erlebnisse.
Ausgezeichnet. Danke dir für das Gespräch, Jakob. Hat mich sehr gefreut.
Danke, hat mich auch gefreut.
Lehren, Lernen, Lauschen.